Und genau hatte ich die Idee, eine Plattform zu bauen, dass genau solche Investitionen, also alles, was nicht an der Börse ist, dass es so einfach von der Hand geht wie ein Kauf von einem ETF oder Aktie. Durch die Go-to-Market-Strategie, die wir verfolgen, ist einfach per se skalierbarer. Das heißt, wir können halt viel, viel mehr Menschen ansprechen und auch dann bei uns onboarden, auch bedienen. Wir nutzen ja keine Zweckgesellschaften, um die Losgröße zu transformieren, das ist jetzt technisch gesprochen. Du kannst zwar mit 1 Euro investieren, aber oft ist die Subscription weitaus höher. Dann haben wir teilweise auch irgendwie 200.000 oder 500.000 Minimum-Subscription.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Malte, grüß dich.
Moin Christoph, schön mit dir hier zu sitzen.
Wir sprechen heute über einen gemeinsamen Bekannten von uns, den Robin Binder von Now.
Ach wie nett. Ja, den mag ich ja sehr gerne.
Genau, ich habe Robin neulich in Berlin besucht, im Firmensitz von Now. Warst du da schon mal bei denen?
Der ist da in der Nähe von unserem Private Banking Kongress.
Ja, genau, am Hotel Telegrafenamt, direkt da nebenan.
Also ja, ich war noch nicht
200 Meter.
Ich war noch nicht drin, wir sind aber dran vorbeigegangen.
Genau, wer Now nicht kennt, Now ist ein Fintech aus Berlin, eine Private Markets Plattform, über die man in, ich sag jetzt mal, kuratierte Fonds investieren kann als Privatanleger, und zwar ab 1 Euro mittlerweile.
Ja, und das sehr erfolgreich, und er ist auch extrem umtriebig. Also er hat ja auch ihr habt ja wahrscheinlich drüber gesprochen, eine ganze Bandbreite an Produktlösungen auf der Plattform, von sehr konservativ bis hin zu quasi SpaceX OpenAI-Geschichten.
Genau, Robin selbst kommt aus dem Family Office, hatte also Zugänge, an die ein Privatanleger normal jetzt nie rankommt. Und genau das war auch die Gründungsidee, Private Markets, Private Equity, Private Credit, Infrastruktur, und das Ganze quasi so einfach kaufbar machen wie ein ETF. Robin selbst nennt das Family Office in der Hosentasche. Da gehe ich nur so bedingt mit. Das habe ich ihm auch erzählt und da sprechen wir auch drüber. Aber eine kleine Sache vorweg. Robin hat mal versprochen, sich das Firmenlogo tätowieren zu lassen, wenn er Europas größter in seinem Feld wird. Das hat er dir mal im Interview erzählt. Das habe ich gelesen gehabt. Jetzt vor knapp einem Jahr, richtig?
Richtig, im Juli letzten Jahres.
Und als ich ihn gefragt habe, wie nah die Nadel jetzt ist, hat er sich ja auf dich berufen, weil du hättest ihm ja damals ein bisschen Zeit gegeben. Fühlst du dich jetzt ein bisschen mitverantwortlich für fremde Körperkunst?
Naja gut, nein, tue ich nicht. Er hat es ja gesagt, also muss er das machen. Ich lasse mich ganz sicher nicht tätowieren. Er ist ja aber auch ganz gut tätowiert. Dafür, ohne jetzt hier irgendwelche Klischees bemühen zu müssen, der ist in Berlin schon gut aufgehoben dafür, dass er eigentlich ein Stuttgarter Jung ist, oder?
Was müsste dir denn passieren, dass er dir das PBM-Logo tätowieren lässt? Nee, das größte Wealth-Management-Magazin, das hast du ja schon.
Nein, würde ich nicht machen. Nee. Hast du Tattoos?
Ich habe gar kein Tattoo. Ich hätte immer mal gerne eins gehabt, tatsächlich. Finde das auch irgendwie cool, aber ich habe nie ein Motiv gehabt, wo ich mir sage, das möchte ich jetzt für immer haben. Aber irgendwie spiele ich immer mal wieder mit dem Gedanken. Und auf einer Hochzeit von meinem ehemaligen Mitbewohner hätte ich mir sogar letztens fast mal eins stechen lassen, weil da war ein Tätowierer live da auf der Hochzeit. Da konnte man sich direkt quasi zwischen Hauptgang und Dessert irgendwie mal eine Nadel geben lassen und tätowieren lassen. Die hatten eine Liste da mit verschiedenen Motiven, und wenn ein Gast das hatte, wurde es durchgekreuzt. Das heißt, du konntest dir, musstest dir auch schnell eins überlegen, wenn du eins, oder auch schnell entscheiden, wenn du eins haben wolltest. Das fand ich eigentlich ganz cool. Aber du kannst danach ja ein paar Wochen nicht schwimmen gehen und Co. Und das war direkt kurz vor unserem Badeurlaub. Und dann hat dann die Tattoo-Meisterin auch abgesagt. Oder hat er abgeraten, und da bin ich jetzt rückblickend auch ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Sehr gut. Ja, sei froh. Was nimmst du mit aus dem Gespräch mit Robin?
Das war sehr interessant. Wir haben eine knappe halbe Stunde über die ganzen Themen gesprochen. ELTIF 2.0 als Türöffner für Privatanleger, über sein eigenes Unternehmen. Wir haben über Demokratisierung auch und versus Marketing gesprochen, über die Frage, ob der 1-Euro-Anleger jetzt wirklich in dieselben Deals kommt wie ein Family Office, und am Ende natürlich auch über das Tattoo. Hier ist mein Gespräch mit Robin Binder.
Gute Unterhaltung.
Robin, du hast mal versprochen, wenn Now die größte Private Market Plattform Europas wird, dann kommt das Logo als Tattoo auf den Unterarm. Wie nah ist denn die Nadel eigentlich schon? Also spricht man da noch über Monate, über Jahre, oder ist der Arm jetzt auch von dem Tattoo zumindest vorerst sicher?
Also wir sind auf einem sehr guten Weg, Christoph. Das hatte ich ja Malte mal gesagt, vor einem Jahr oder eineinhalb. Ich glaube, mit reinem Private Market Fokus sind wir schon die Nummer eins. Also gerade in den Märkten, in denen wir aktiv sind, sind es auch in 8 Ländern schon in Europa verfügbar. Teilweise aber nur passiv. Das heißt, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich glaube, es dauert noch so 1-2 Jahre, aber dann ist es soweit.
Du hast ja als Family Officer Zugänge gehabt, die man als Privatmann jetzt nicht so bekommen kann. So, du hast ja mal gesagt, das war auch der Auslöser, dass Freunde dich gefragt haben, warum sie nicht mit investieren dürfen. Was war das damals konkret eigentlich für einen Deal, bei dem dir diese, ja, ich sag jetzt mal, Zweiklassengesellschaft zum ersten Mal so richtig aufgestoßen ist?
Hat ein bisschen so mit der Entstehungsgeschichte von Nao zu tun. Ganz am Anfang hießen wir als Projektname auch Beautiful Bonds. Witzigerweise ist auch noch nicht so in der Breite bekannt. Es ging um Aktienanleihen, Primärmarktemissionen von Aktienanleihen. Wer sich so ein bisschen auf unserer Plattform der App umgeschaut hat, der hat auch schon gesehen, dass wir immer jeden Monat zwei neue Primärmarktemissionen haben. Einmal mit der UniCredit und einmal mit Vontobel. Einmal ein Multi, also mehrere Anleihen, einmal eine Single-Aktienanleihe. Und das habe ich früher hoch und runter gemacht im Family Office. Immer selber, ich hatte eine starke Meinung zum Kapitalmarkt, was finde ich spannend, was finde ich nicht so spannend. Und ganz viele Geschäftsmodelle, die ich spannend fand, die haben keine Dividenden gezahlt, aber eine meiner Hauptaufgaben im Family Office war, Cashflows zu generieren. Und ich kann natürlich sagen, ich kaufe eine Aktie und die verkaufe ich dann irgendwann, um Cashflow zu generieren. Oder ich kaufe eine Dividendenaktie. Aber wenn die Aktien, die ich spannend finde, keine Dividende abwerfen, dann habe ich gesagt, naja, ich kann einen Short Put schreiben letzten Endes und dadurch, das wäre wie eine Aktienanleihe, nur in verbrieft, kann ich mir aus Aktien, die eigentlich keine Cashflows abwerfen, Cashflows generieren. Und das fanden dann viele spannend. Also aus meinem Freundeskreis, denkt man, hey, kann ich das auch mal machen? Aber so bei den einschlägigen Privatbanken, das habe ich früher viel gemacht mit der BNP Paribas Wealth Management und mit der UBS in der Schweiz. Und da hast du halt in der Regel gerade bei Multi-Aktien allein irgendwie so eine Million Mindestinvestment gehabt. Und es war also weder bei mir noch bei meinem Freundeskreis irgendwie so einfach, dass man es auf den Tisch legt. Und so ist die Idee entstanden, erstmal eine Plattform für Aktienanleihen zu schaffen. Und dann, als wir da gerade dran waren, das zu bauen, ich hatte relativ schnell gemerkt, naja, eigentlich sind die ganzen anderen Investments aus dem Family Office vielleicht auch ein Ticken spannender und ein Ticken mehr für die Breite geeignet, als doch so ein relativ exotisches Nischenprodukt Aktienanleihe.
Robin, bevor wir jetzt gleich über den großen Markt reden, lass uns auch nochmal kurz klären, zumindest was Nao eigentlich ist. Erklär mal jemanden, der bei Private Markets jetzt aussteigt, was kann ich bei euch, was ich jetzt bei meiner Bank oder bei einer Trade Republic nicht kann?
Vermögende Menschen setzen neben Investments in Aktien, also börsengehandelte Unternehmen, auch stark auf Investitionen in Unternehmen, die nicht an der Börse sind. Also die Mittelständler, das Rückgrat von der deutschen Wirtschaft, die investieren auch in Kreditvergaben, also losgelöst jetzt von Anleihen, die es im Aktienmarkt gibt, und auch in Infrastrukturprojekte. Und warum machen sie das? Weil sie wollen, dass ihr Portfolio zum einen mehr Renditepotenzial bietet, aber noch viel, viel wichtiger, zum anderen die Schwankungen reduziert werden durch eine anlageklassenübergreifende Diversifikation, also über den Kapitalmarkt hinaus. Und mit Nao hatte ich die Idee, eine Plattform zu bauen, dass genau solche Investitionen, also alles, was nicht an der Börse ist, dass es so einfach von der Hand geht, wie ein Kauf von einem ETF oder einer Aktie, also von einer Trade Republic oder einer Scalable, also irgendwie drei Klicks, kein Minimum, ganz transparent, du bist drin. Und wir setzen da als einziger Anbieter in Europa wirklich nur auf Privatmarktanlagen, also ein Spezialist für Private Markets, und arbeiten da nur mit global führenden Asset Managern zusammen, die für uns diese Investments verwalten in Vorhüllen, europäischen Vorhüllen, und die Investitionen tätigen und managen.
Ihr nennt euch ja auch jetzt nicht Neo-Broker, sondern so Family Office in der Hosentasche. Aber ein Family Office, muss man ja auch sagen, weißt du ja auch, hat ja auch einen Stab von Analysten, hat einen Menschen, der auch zurückruft. Was von diesem Gefühl steckt wirklich jetzt in der App und wo muss man auch als Nutzer realistisch bleiben?
Also im Tag 1 war so die Idee von mir, haben wir gesagt, komm, wir bauen jetzt sowas, eine App, mit der man also erstmal in Aktien allein investieren kann, aber darüber hinaus in ganz viele Privatmarktfonds. Und ich habe mir gedacht, es kann nur erfolgreich werden, wenn ich zwei Sachen zusammenbringe. Also einmal das Brokerage, also die User Experience von Brokerage, das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Das Onboarding geht sehr, sehr schnell, der Kauf geht sehr, sehr schnell, aber gerade die andere Seite, das war so der zweite Teil, wo ich gesagt habe, den müssen wir auch ja, übersetzt bekommen, ein skalierbares Geschäftsmodell. Da sind wir mittlerweile auch echt weit. Also die Selektion der Deals und der Fonds und der Partner, das ist 1:1 gleich wie im Family Office. Das heißt, es sind nur Produkte, wo ich fest dahinter stehe, wo ich eine Fonds Due Diligence, also tiefgehende Prüfung fahre, wo ich das Team kenne, Investment Team, Portfolio Management, wo wir institutionelle Qualität haben. Also wir haben wirklich bei den Sachen bei uns dieselbe Qualität, wie ich davor selektiert habe im Family Office. Und da habe ich halt alleine x Millionen investieren können. Beim Service ist es im Vergleich zum Broker sehr, sehr gut. Also wir haben im Chat 15 Minuten Service-Level, dass du eine Rückmeldung kriegst. Das ist ja auch mittlerweile ein Alleinstellungsmerkmal mit einem Geschäftsmodell, das digital ist. Und du kannst dir Calls buchen. Du hast jetzt nicht deinen festen Ansprechpartner, den du immer irgendwie über das Handy 24/7 erreichst. So war es nämlich bei mir im Family Office, meine bisherigen Rolle. Aber du kannst immer Calls buchen. Also mit einem Vorlauf von einer Woche hast du auch jemanden, mit dem du sprechen kannst, irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde alle deine Fragen stellen kannst. Und wie gesagt, über den Chat kannst du jeden immer erreichen, der antwortet dir innerhalb von 15 Minuten. Und auch ganz wichtig, da bin ich nämlich ein Verfechter von, der Mensch antwortet. Aber ich selber, ich kotze teilweise, wenn ich in so einer Endlos-Bot-Schleife hänge und einfach nur einen Menschen mal fragen will, was ich jetzt machen muss. Und dann da gebe ich ja nicht die richtigen Wörter ein, deswegen kommt nicht die Frage, die ich brauche in einem Self-Service. Und deswegen setzen wir gerade bei Customer Support auf Menschen, das heißt, dass du mit Leuten chatten kannst, die hier in Deutschland sitzen, die qualifiziert sind. Aber bei Education finde ich KI und auch bei so Lerninhalten und alles, das ist KI super wichtig, macht auch absolut Sinn, steigert die Effizienz, aber wenn du ein Problem hast, sollte ein Mensch dahinter sitzen.
Absolut. Robin, lass mal ein bisschen über die Private Markets sprechen. Dein Lieblingsargument, was ja auch in meinem Instagram-Feed immer wieder auftaucht, insofern auch mal Glückwunsch an dieser Stelle an den Performance-Ads-Kollegen. 90% der Unternehmen sind nicht börsennotiert. Ein MSCI World ist ja also nur ein schmaler Ausschnitt der Welt, muss man so sagen. Aber jetzt ist ja Quantität jetzt auch nicht Qualität. An der Börse stehen ja die globalen Margenführer, die Monopolisten. Warum soll ein Privatanleger überhaupt in den illiquiden Mittelstand?
Witzigerweise sind immer mehr Unternehmen, die an der Börse sind, sind gar nicht profitabel. Historisch, wenn eine Company an die Börse ist, sind ja auch viel, viel früher an die Börse gegangen, haben dann auch sehr viel Wachstum erfahren, auch als sie notiert waren an der Börse und haben sehr starke Cashflows. Das sind ja die ganzen Champions, die du gerade siehst, jetzt irgendwie eine Meta oder Alphabet sind ja Cashflow-Maschinen, sehr profitable Unternehmen. Aber aktuell, also wenn jetzt dir so den breiten Markt von börsennotierten Unternehmen, der immer kleiner wird, also gerade wegen Deal-Listings und weniger Unternehmen, die an die Börse anschaust, die haben zum einen nicht mehr so viel Wertsteigerung an der Börse und zum anderen sind die sehr, sehr häufig defizitär. Und wenn man sich jetzt diese 90% anschaut, die nicht in der Börse sind, das ist der breite Mittelstand, das sind sehr, sehr häufig kernsolide Geschäftsmodelle, die es gar nicht nötig haben, sich Kapital über den Kapitalmarkt zu besorgen. Und wenn eine Company, geht auch klar der Trend hin, wenn sie denn an die Börse gehen, ist halt sehr, sehr viel von der Wertsteigerung, die das Unternehmen schon erfahren hat, vorweggenommen. Also in privater Hand, einfach um zu sagen, ich möchte zum einen breiter diversifizieren, weil ich halt Zugang haben möchte zu allen illiquiden Mittelständlern, aber halt auch noch eine deutlich mehr Wertsteigerung erfahren möchte, muss man drüber nachdenken oder sollte man drüber nachdenken, dass man auch über, also auch in Private Markets investieren kann.
Wenn man da jetzt mal guckt dieses Jahr, so dass wie eine SpaceX war ja jetzt so ein Beispiel oder die großen KI-Unternehmen, Anthropic, OpenAI mit ihren Börsengängen. Ist die Story dann noch so? Jetzt kann man ja sagen, die kommen ja wieder an die Börse. Da kann man dann immer noch teilhaben und man sieht, bei SpaceX auch ging es zumindest auch erstmal noch gut nach oben. Gleichzeitig ist natürlich viel der ganzen Wertsteigerung schon vorher passiert. Wie du sagst, die gehen immer später. Wie guckst denn du da drauf? Also geht das wieder ein bisschen zurück, das Pendel vielleicht doch, oder wird das so bleiben?
Ich glaube, das ist so ein bisschen systemimmanent. Wenn ein Unternehmen klein, also ein Unternehmen, das ganz klein ist, wo gerade noch sehr innovativ ist und einfach wegen des Basiseffekts sehr hohe Multiples hat bei der Wertsteigerung, das ist nicht von Tag 1 bei der Börse. Also an der Börse gelistet. Das heißt, je früher ich dabei bin, desto mehr rein mathematisches Potenzial von der Wertsteigerung kann ich erfahren. Es ist eher für den Private Market im Großen und Ganzen ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass es jetzt auch wieder Exit-Möglichkeiten gibt, noch Exit-Liquidity für die Investoren, die frühzeitig investiert haben. Das ist auch ein großer Kritikpunkt von Private Markets, dass du viele Buchgewinne hast, aber wenig realisiert wird die letzten Jahre. Und dass die IPOs jetzt wieder fliegen oder auch so große Kapitalerhöhungen, was ja auch schön ist. Die meisten, das haben ja alle irgendwie auf SpaceX geschaut, da sind heimlich still und leise, Alphabet irgendwie auch x Milliarden aufgenommen über eine Kapitalerhöhung, möchte Meta jetzt ja auch machen. Das heißt, schön, dass der Kapitalmarkt wieder funktioniert. Ich glaube, es ändert an der Sache nichts. Je früher du bei einer Idee dabei bist, desto mehr Wertsteigerung kannst du noch erfahren. Jetzt gerade bei einer SpaceX. Also ich denn Elon Musk kann mir denken, was man möchte, aber er ist auf jeden Fall ein einzigartiger Unternehmer. Und hat auch extrem viel Vermögen geschaffen, auch für super viele Menschen. Aber wenn du jetzt halt schon über 2 Billionen Bewertungen an die Börse gehst, dann irgendwie nochmal fast um 50% steigst. Gut, wurde jetzt wieder ein bisschen abverkauft. Aber wie viel Potenzial ist da kurzfristig noch drin? Und da irgendwie für Doppler zu machen, schwierig, einfach aufgrund der schieren Größe, der Market Cap, die man da schon sieht. Wenn ich jetzt beim Unternehmen einsteigen kann, bei einem Mittelständler, der 100 Millionen wert ist, da ist der Schritt von 100 Millionen auf 200 Millionen Bewertung realistischer.
Absolut. Privatanleger steigen bei euch ja dann über LTIFs ein. Viele feiern ja auch den LTIF 2.0, wie er jetzt mal technisch heißt, bei uns als Türöffner. Gleichzeitig sagt ja aber auch unsere Branche, der LTIF ist noch kein Markt, das ist noch ein Versprechen. Also es sind jetzt knapp über 30 Milliarden Euro, also es ist jetzt quasi 1% des AIF-Marktes. Also ist ja ein Niche auf ein Niche eigentlich. Jetzt mal ein bisschen spitz gefragt, verkauft ihr da eine Revolution, die in Zahlen noch gar nicht stattfindet? Oder wo stehen wir da aus deiner Sicht wirklich beim LTIF?
Es braucht alles ein bisschen Zeit. Ich glaube, es geht, LTIF würde ich, also viele reden ja immer nur über LTIF. So, also ich habe jetzt einen LTIF gekauft, aber es geht ja viel, viel tiefer. Weil so wie es gesagt hast, ist ja eigentlich ein Ersatz von einem AIF. Weil die Assetklassen, du hast halt Private Equity, Private Credit und Infrastruktur, sind die drei wesentlichen Assetklassen, wo du früher AIFs hattest, hast jetzt den LTIF. In der Regel, also wir haben bei uns fast nur Luxemburger Strukturen. Mit so SICAV 2, die als über das LTIF-Rahmenwerk vertrieben werden können, vereinfacht an Retail. Und ich glaube, braucht alles ein bisschen Zeit. Also ETFs, mittlerweile hat jeder ein ETF und sagen, jetzt ist ja ein No-Brainer, wenn du irgendwie dein Geld anlegen willst, an der Börse kaufst, ein ETF, bist breit diversifiziert, günstig, easy. Und irgendwie vor 10 Jahren war es ja auch noch super exotisch. Und die Anzahl von Menschen, die über den Kapitalmarkt investieren, steigt ja auch immer weiter an, was schön ist. Und aus meiner Sicht braucht es also ein bisschen Zeit, dass die Menschen das verstehen. Ich glaube, das Altersvorsorge-Depot hat viel Potenzial, weil gerade ein LTIF wird aus meiner Sicht häufig viel zu liquide verkauft. Ein LTIF oder die Bestandteile eines LTIFs sind illiquide Investments. Man sollte immer mindestens 5 Jahre mitbringen als Anlagehorizont, eher 10. Was langfristig, Private Equity ist langfristig, Credit und Infrastruktur sind auch langfristig. Und ich glaube, da ist gerade das Altersvorsorge-Depot wirklich prädestiniert. Weil wenn man es hinbekommt mit den richtigen Fonds und den richtigen Managern, können wir gleich auch noch drauf eingehen, was aus meiner Sicht den Unterschied macht, machen halt irgendwie 100 Basispunkte pro Jahr Unterschied an Performance. Bei einem Anlagehorizont, bei einem Altersvorsorge-Depot von irgendwie 30 Jahren halt einen krassen Unterschied. Einfach mit dem, allein wegen des Zinseszinses. Und ich glaube, da es ist schon viel Potenzial, dass das Private Markets jetzt als Vertriebshülle der LTIF schon Boom erfahren kann. Die Entwicklung ist schön. Es kommen sehr, sehr viele neue Fonds auf den Markt. Das Volumen ist immer noch relativ schleppend. Also gerade in Deutschland bin ich bei dir. Aber gerade diese Player, die auf den Plan treten, die sorgen dafür, dass die Qualität immer besser wird. Die Preise werden günstiger und jeder Manager muss halt den Top-Deal-Flow teilen. Also auch mit dem LTIF, mit dem Retail-Produkt und nicht nur mit den institutionellen Kunden.
Aber Altersvorsorgedepot werdet ihr ja dann auch nicht so von partizipieren, oder?
Also es gibt das freie Altersvorsorgedepot und dann das Standarddepot. Beim Standarddepot, also der OGAF, also OGAF Investmentvermögen, was da zulässig ist, LTIF nicht. Das heißt, da ist einfach bei Design relativ schwierig, dass Private Markets drin sind. Also gibt es ja ein paar Ausnahmen, da sind wir auch gerade dran, das zu prüfen, ob wir das irgendwie hinbekommen, dass wir da eine Lösung gemeinsam mit Partnern anbieten. Aber beim freien Depot sind LTIFs geeignet und zulässig. Und da werden wir auf jeden Fall mit Lösungen auch, also das Plan ist zum 1.1. zu starten, wenngleich es jetzt augenblicklich ja noch relativ viele Fragezeichen gibt, die noch nicht geklärt sind von der Regierung.
Das stimmt. Robin, reden wir mal kurz über die Mechanik, die jetzt der Laie erstmal selten sieht. Es gibt Setup-Kosten, Management-Fees, Performance-Fees, es gibt irgendwie Kauf-, Verkaufsgebühren. Da gibt es ja schon einige Kritiker, die auch sagen, ja okay, die Illiquiditätsprämie, also der eigentliche Grund, das ja zu kaufen, also dass man das ein paar Jahre hält, nicht ans Geld rankommt, aber dann mehr rausbekommt, dass das auf dem Weg zum Kunden irgendwie aufgezehrt wird. Wie viel muss denn so ein Produkt, jetzt mal über einen dicken Daumen gehalten, brutto liefern, damit für den Anleger netto wirklich was übrig bleibt?
Man muss unterscheiden, welche Anlageklasse. Weil da gucken wir auch bei uns, wie die Fee-Level sind, ob die zur Anlageklasse passen. Also wir kuratieren stark. Wir legen gerade so bei 7 von 8 Fonds ab, die bei uns anfragen, ob wir kooperieren wollen. Das heißt bewusst halt nicht der Ansatz, das ist nicht der Discounter, mehr Angebot heißt, dass wir auch mehr Kunden gewinnen. Also wir sagen, nee, wir haben ein kleines Angebot und schauen halt ganz stark auch auf die Kosten. Da musst du unterscheiden, also Private Equity ist ja vom Charakter der Anlageklasse am dynamischsten. Dann kommt Infrastruktur oder auch gerade Infrastruktur Private Equity. Also die Investments in die Welt um uns rum, Brücken, Straße, Flughäfen und also etwas. Und dann Private Credit, die Kreditvergaben. Die haben das geringste Return-Potenzial. Und wir sagen maximal, also die teuersten Produkte bei uns haben so mit All-In, mit allen Fees, sind die so bei 300 Basispunkten pro Jahr. Also 3% laufende Kosten, was schon ein dickes Brett ist. Aber wir schauen, dass er trotzdem bei Private Equity Strategien zwischen 12% und 16% Netto Return drin sind. Heißt im Umkehrstoß, also wir haben manche Strategien, die über 20 brutto machen. Und jetzt auch nachweislich, also wir haben jetzt mit Hamilton Day, die haben letztes Jahr 18% gemacht, Net Return. Und die sind Ticken günstiger auch als 3% laufend. Also es ist schon drin. Bei Infrastruktur gehen wir jetzt auf 9% bis 10%. Das heißt, die müssen dann im Umkehrschluss 12% bis 13% liefern. Und bei Credit, Usenet, so ein Partner, auf den wir da setzen, ist eine Boutique. Also die haben über 30 Milliarden, die da gemanagt werden, sitzen in den USA, noch familiengeführt. Haben wir letztes Jahr 8,5% Net Return. Die sind aber auch von Kosten ein bisschen geringer. Deswegen meinte ich jetzt gerade bei Anlageklassen, die weniger dynamisch sind, schauen wir auch, dass die Kostenquoten geringer sind. Dass halt unterm Strich schon noch ein Mehrwert da ist im Vergleich zu einem liquiden ETF-Investment.
Wonach wählt ihr denn aus, ob ihr zum Beispiel jetzt eine Musinage in dem Bereich Private Credit setzt und nicht, keine Ahnung, eine Invesco oder irgendwen anderes, wen es da alles gibt? Also es mangelt ja mittlerweile auch nicht mehr an Alternativen. Gefühlt kommt jede Woche ein neuer LTIF raus. Wonach wählt ihr da aus?
Das klassische, also klassischer Due Diligence und Fund Selection Prozess. Also wir kriegen sehr häufig einfach so die Sales Decks zugeschickt, schauen uns auch an, was finden wir als mit dem Know-how von uns als Firma, was finden wir spannend und auch gerade ich mit meinem Hintergrund. Und jetzt ein Musinage, gerade in dem Vergleich, also dem bringt jetzt eine Invesco, ist ja so Upper Middle Market, sind die unterwegs, eine Musinage macht eher Lower Middle Market, kleinere Deals, die machen auch nicht nur Direct Lending, sondern Parallel Lending. Das heißt, wir gehen sehr, sehr tief rein, gucken uns Deal by Deal die ganzen Transaktionen an, gucken uns den Ansatz an vom Investment Teams, Portfolio Management. Denn ganz wichtig, hast du eine faire Dealflow-Verteilung. Das ist bei uns das A und O, dass ein Produkt bei uns auf die Plattform kommt. Das heißt, idealerweise sagt das Investment Team, ich gebe jetzt 30 Millionen Kredit, also beim Credit-Beispiel zu bleiben, an den Mittelständler. Und dann geht es ins Portfolio-Management. Das Portfolio-Management nimmt den Deal und teilt den fair auf alle möglichen Strategien. Closed-Ended-Strategie für Profis, dann Spezialmandate für irgendwelche Family Offices und last but not least noch für den LTIF, pro Rata vom Vorvolumen. Und dann schauen wir uns an, wie sind die Kosten, wie ist die ganze Struktur von dem Produkt, passt das alles zusammen, hat der Manager-Erfahrung bei Evergreen Management, hat der Zugang in Europa oder will jetzt einfach nur in Europa aufspringen, weil es halt jetzt LTIFs gibt und der Retail-Markt irgendwie spannend ausschaut, und prüfen dann wirklich die besten Produkte und die kommen dann bei uns drauf.
Das heißt, du wehrst dich ja auch immer gegen diesen Vorwurf dieser Leftover-Deals, um das mal so zu sagen. Also als Nao-Nutzer investiere ich, Fragezeichen, bei allen Produkten oder nur bei einigen, in die gleiche Klasse oder in die gleichen Fonds und Branchen wie jetzt ein Insti, also ein 1-Euro-Anleger, quasi gleich selben Konditionen, selben Einstiegszeitpunkt wie das Family Office, oder ist das alles nur am Ende ein anderes Etikett, aber nicht der gleiche Fonds, oder wie funktioniert das?
Bei uns, also adverse Selektion ist ein Riesenthema, und da gibt es auch viele Produkte am Markt, wo du keine Top-Deals drin hast, wo jetzt ein Family Office kaufen würde, auch bekommen würde, bei uns schon. Also wir legen da wirklich sehr starken Wert drauf, dass du immer eine faire Allokationspolitik hast, die ist auch niedergeschrieben von Managern. Das heißt, wenn man bei dem Top-Deal reinkommt, dann muss das fair aufgeteilt werden auf alle Strategien, wo es reinpasst. Also rein regulatorisch. Wenn es irgendwas gäbe, das halt nicht funktioniert, dann geht's nicht. Aber wir legen sehr, sehr großen Weg drauf, dass du diese hohe Quali hast. Und es ist auch was, wo wir, also auch mit unserer Marke dafür stehen, dass du halt dieselbe Qualität hast. Wichtig, Anteilsklassen nicht immer. Es gibt natürlich manchmal so super Insti-Share-Classes, da musst du halt irgendwie 100 Millionen investieren, dass du dann die Konditionen bekommst. Was wir mit unserer Plattform versuchen, wir nutzen ja keine Zweckgesellschaften, um die Losgröße zu transformieren, also jetzt technisch gesprochen. Du kannst zwar mit 1 Euro investieren, aber oft ist die Subscription weitaus höher. Da haben wir teilweise auch irgendwie 200.000 oder 500.000 Minimum-Subscription. Wir aggregieren technisch die Gelder, dass wir häufig schon Anteilsklassen haben, wo du normal eine 500.000 hinlegen musst. Aber es sind nicht die super Insti-Anteilsklassen, weil das schaffen wir einfach. Da hätte ich dann das Tattoo im Arm, also das Nao-Tattoo. Wenn wir da wirklich, also wirklich Nummer 1 sind mit einem irgendwie nochmal deutlich größeren Kundenstamm, dann können wir auch bei der Auswahl, die wir haben, irgendwie sehr, sehr große Beträge, committen auch mal eine 100 Millionen oder sowas, aber da sind wir aktuell noch nicht. Also es gibt schon Anteilsklassen, die spannender sind. Wir schauen schon, dass wir nicht die klassische Retail-Anteilsklasse haben, sondern dass man durch unsere Technologie, durch die Community, die wir schon haben, dass du da partizipierst an der Größe von uns in einer besseren Kondition.
Deine oder eure Glaubwürdigkeit ruht ja auch zu einem guten Teil auf einer Hamilton Lane, auf einer Partners Group, auf einer ARK, auf einer UBS. Aus deren Perspektive ist die Partnerschaft ja mit einem jungen, schlanken Fintech wie euch natürlich auch nicht ganz risikolos fürs eigene Renommee. Was glaubst du, bringt denn so ein Tier-One-Manager dazu, sich auf euch einzulassen? Also was haben die davon? Vertrieb, klar, aber
gut, Assets, klar, das ist der eine Punkt. Und da gab es schon auch ein Umdenken. Also Retail ist für viele schon ein strategisches Wachstumsfeld. Also es gibt so den Manager, der es mit am lautesten gesagt hat, ist eine EQT. Die haben ja auch gesagt, ja, eigentlich sollten wir sogenannte Co-Investments, heißt ja, wenn du wie viele Vorinvestitionen machst als Private Equity Haus, kriegst du auch Co-Investment-Opportunitäten von den GPs, in die du investiert hast. Und üblicherweise chargst du da halt andere Fees oder keine Fees auf diese Beteiligung, außer bei Retail-Kunden. Und da hat eine EQT auch klar gesagt, ja, eigentlich sollten wir das doch bei unseren institutionellen Kunden auch machen und nur noch Retail machen, weil es halt riesen Potenzial da ist. Du siehst halt überall Margendruck, deswegen siehst du im Retail-Markt ein großes Wachstumsfeld, wo vielleicht nicht ganz so preissensitiv ist wie ein Versorgungswerk oder eine große Versicherung. Und es gibt nicht so viele Player, die wirklich nur Private Markets machen. Ich glaube, das ist auch aus Sicht von einem Asset Manager ein klarer USP, wenn man mit uns arbeitet. Wir verstehen das halt. Es ist jetzt nicht, wir sind kein ETF-Broker, der jetzt auch mal ein, zwei Fonds anbietet, sondern unsere DNA ist Private Markets. Bei uns versteht jeder im Team Private Markets. Unsere App ist ausgelegt für Private Markets, komplette Education ist dafür ausgelegt. Und wir machen das auch teilweise zu konservativ, kann man sich auch drüber streiten, hat alle Prüfungen, die notwendig sind nach LTIF-Verordnung, das ist halt wirklich, dass Menschen eine gute Erfahrung haben bei den Investitionen. Und wir sehen jetzt auch zum Beispiel, wir hatten jetzt einen ersten so Stresstest, kann man es fast nennen, einfach durch Private Credit, wie massiv das in der Presse war. Wir hatten nie Nettoabflüsse. Wir hatten trotzdem immer Nettozuflüsse, auch bei so einer Anlageklasse, die schon zerrissen wurde. Also eine Presse, die sehr stark kritisiert wurde. Und es ist einfach, wir.
Nimmst du zu Unrecht?
Es wurde zu pauschal gesagt, dass Private Credit schlecht, gut, also es gibt sehr unterschiedliche, also viele Journalisten, die tiefer drin sind im Thema, deswegen schätze ich ja die Spezialisierung auch von euch. Also wenn du es all detail verstehst, die Anlageklasse, differenziert betrachtest, dann ist es völlig in Ordnung. Es gab sehr, sehr viele Journalisten, die auch zu pauschal gesagt haben, ja, Business Development, also das sind ja die BDCs, Business Development Companies, und die ganze Struktur in den USA, eigentlich ist alles schlecht, was Credit ist. Wenngleich du in den USA ganz andere Leverages auf Deal-Ebene hast, du hast ganz andere Leverages in den Fonds. Das ist ja bei BDCs irgendwie dreimal Vorvolumen als Kredit, den du aufnehmen kannst. In Europa ein halbes Mal Vorvolumen. Und die ganzen Deals haben auch weniger Leverage. Das ist ein ganz anderer Markt. Und wir haben da sehr, sehr schnell mit Education, einfach mit Updates zu unseren Fonds, auch mit direktem Zugang zu den Asset Managern geantwortet. Und dadurch sehen halt die Leute, okay, ich kann mich da wohlfühlen. Ich glaube, das ist einfach für die Manager, haben wir es hinbekommen, eine Plattform zu schaffen, die eine positive Reputation hat mit Blick auf Private Markets. Und das hat auch die ganze DNA Private Markets ist. Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum viele Manager mit uns arbeiten.
Also da ist auf jeden Fall, das sehe ich auch wichtig, dass man da eher aufklärt, auch natürlich in dem ganzen Bereich. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass da alles Wunderland ist, gerade im Private-Credit-Bereich. Also wie gesagt, man muss natürlich sehr genau hinschauen, auch dass jetzt Fonds geschlossen werden oder das Gating einsetzt, das ist ja erstmal ein Feature und nicht ein Bug. Also das wird ja auch mal so getan, genau, dass man will ja die Liquiditätsprämie haben, aber dann irgendwie doch immer rausgehen wollen und das geht halt nicht. Ne? Also das finde ich auch okay, aber trotzdem, Fitch hat letztens irgendwie die höchste Ausfallrate gemeldet, weil es irgendwie 5,8% oder so, also die höchste seit der Finanzkrise, irgendwie laut IWF ist ja auch irgendwie die Zahl der negativ freien Cashflows auch irgendwie massiv gestiegen. Guckt ihr nochmal anders jetzt bei Private Credit, wenn ihr jetzt was reinkommt, hat sich da irgendwas verändert bei euch?
Also passt jetzt auch das Offering an, also wir haben jetzt einen der Fonds, ist noch nicht kompliziert, also je nachdem, wann die Folge veröffentlicht, wir nehmen jetzt einen Fonds auch raus, wir sagen, wir nehmen wirklich nur Spezialisten, die hat so wie wir, die DNA, die haben jetzt in dem Fall, also im Usenich bin ich super happy, die haben super sauber, die haben echt saubere Bücher, die wissen, wie sie Risiken managen und die sind wirklich top aufgestellt, haben mega Zugang. Aber jetzt gerade Anbieter, die jetzt nicht spezialisiert sind, nur auf Private Credit, sagen wir, die musst du jetzt nicht nehmen. Ich glaube, da wird es auch eine Konsolidierung geben in dem Markt. Es wird auch ein paar umhauen, sehe ich genauso. Also es muss deutlich selektiver sein. Deswegen macht es halt schon den Unterschied, dass du das Know-how hast und da eine Vorauswahl. Weil wir stehen zwar, viele sagen, ja, now demokratisiert Private Markets. Ja, aber ganz wichtig sind halt, also ich verstehe uns trotzdem als Gatekeeper. Ich glaube, wir müssen schon auch einfach durch das Know-how, was wir haben, sind wir dem auch den Kunden von uns schuldig und für das, wofür wir stehen, das werden nur Produkte, wo wir sagen, die sind echt gut. Anhand von unseren Prüfprozessen, unserer Due Diligence, sagen wir, die sind solide und die, also ich persönlich kaufe auch jedes Produkt bei uns, was es auf der Plattform gibt. Da stehen wir voll dahinter und die kommen bei uns auf die Plattform. Ich glaube, das müssen wir mit aller Demokratisierung, brauchst du trotzdem gerade im Private Market, also weil es halt komplexer ist als eine Entscheidung, durch jetzt iShares oder X-Trackers ETF, muss halt einfach da schon sehr konsequent sein bei der Auswahl.
Jetzt hast du auch schon mehrfach von Education gesprochen. Private Markets waren ja immer ein Beratungs- und Beziehungsgeschäft. Ihr setzt da jetzt viel auf Education in der App, in euren ganzen Kanälen. Jetzt ist ja Education trotzdem was anderes als Beratung oder eine echte Geeignetheitsprüfung. Für die Berater in unserem Publikum ist das ja schon eine Kernfrage. Bist du, seid ihr, ich sag mal, Wettbewerber oder seht ihr euch am Ende eher als Türöffner, der die Anlageklasse populär macht?
Aber ich glaube beides. Also einfach durch die Art, wie wir, also unsere, durch die Go-to-Market-Strategie, die wir verfolgen, ist einfach per se skalierbarer. Das heißt, wir können halt viel, viel mehr Menschen ansprechen und auch dann bei uns onboarden, auch bedienen mit der Lösung, also sprich Produkte vertreiben. Das heißt, wir bringen das schon stärker in die Breite. Uns hat es auch, als Trade Republic rausgegangen ist, letztes Jahr mit den beiden Private Equity Fonds, war der größte Wachstumstreiber, den wir hier hatten. Was halt legitimiert wurde, es war in aller Munde. Und eigentlich können wir denken, boah, das ist jetzt unser Geschäft bricht ein, aber es ist eine andere Zielgruppe. Wir haben eine andere, also andere Werte, für die wir stehen. Und wir haben halt auch gesehen, Mass Market, das sind wir nicht, waren wir auch noch nie. Aber wenn jemand ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen möchte und mit einem spezialisierten Player sprechen möchte, dann kommen die zu uns. Und da hat Trade Republic sehr geholfen. Ich persönlich glaube nicht mehr so stark am Beratungsgeschäft für alle Kundensegmente. Also es gibt sehr viele Kundensegmente, da macht es absolut Sinn, dass man berät. Sehe ich schon so. Aber gerade die Generation. Also sehen wir halt auch bei uns, wie verändern sich die Anleger. Ich glaube, Covid war so ein riesen Turning Point. Also viele wollen halt einfach selbstentschieden handeln, wollen aber trotzdem qualitativ hochwertigen Service. Das können wir bieten. Klar, natürlich beschränkt, das mit den Ressourcen, die wir haben. Es ist halt mir persönlich wichtig, dass man super Kundensupport hat, dass man sich Calls buchen kann. Du kannst auch Onboarding-Calls, also bevor du überhaupt irgendwas machst, machen wir schon. Ich glaube, dann muss die reine regulatorisch diese Anlage, also die Anlageberatung, ich glaube, es muss nicht mehr stattfinden, weil die Menschen sich halt davon losgelöst auch über andere Kanäle schlau machen. Nichtsdestotrotz, also einfach aufgrund der Elte-Verordnung, müssen wir auch die Geeignetheit prüfen. Und das ist schon auch, ja.
Aber ihr seid ja runter von früher, glaube ich, konnte man nur mit 1.000 Euro rein, jetzt auf 1 Euro. Das heißt, das lockt natürlich auch mehr Menschen an. Dann braucht ihr doch auch mehr Kundenservice, mehr Mitarbeiter. Also geht das so auf wirklich?
Bei uns ist es so ein bisschen kontraintuitiv, war es auch für mich. Da hatte ich auch intern mit der viel drüber diskutiert, ob wir wirklich runtergehen sollen auf 1 Euro. Weil ich habe auch gedacht, wir gehen dann voll Mass-Market. Haben dann ganz viele Kunden, mit denen wir eigentlich gar nichts verdienen. Und das Gegenteil ist passiert, also das durchschnittliche Investment pro Kunde ist gestiegen, weil die Menschen in mehr Produkte investieren, weil wir dieselbe Positionierung noch haben.
Wo liegt das?
Initial mehrere tausend Euro ist das initiale Investment und wir haben sehr starke Wachstumsraten über die Laufzeit eines Kunden. Also ein Durchschnittskunde hat bei uns einen mittleren fünfstelligen Betrag investiert, startet aber mit ein paar tausend, also je nach Kohorte, mal sind es 3, mal sind es 5, mal sind es 6.000 Euro, aber reinvestiert sehr, sehr stark. Und was wir halt gesehen haben, ist, dass die Menschen durch die Positionierung von uns, ziehen wir trotzdem die Kunden an, die wir anziehen wollen, nicht den Mass Market. Bei dem Mass Market geht wirklich zu den Brokern, weil sie da schon ein Konto auf haben, aber die höhere Beträge investieren wollen, gehen zu uns und investieren mehr Produkte. Das war also der Trend durch die Reduzierung. Du machst jetzt nicht 1.000 Euro Private Equity, sondern du machst jeweils 700 Euro in 2 PE-Fonds, dann noch Credit, bisschen Infrastruktur und kaufst dann noch einen Hedgefonds. Also nach dem Motto.
Über ARK, über SpaceX, OpenAI habt ihr jetzt ja auch, habt ihr ja sehr viel getrommelt für, wo das jetzt ein Thema war. Da habt ihr, würde ich jetzt mal sagen, gezielt auch so ein bisschen diese ganze Crypto- und Nasdaq-Generation geholt. Also eine Kohorte, die ja irgendwie das schnelle Kaufen und Verkaufen per Swipe gewohnt ist. Und ausgerechnet die bittest du jetzt irgendwie 5 Jahre mal stillzuhalten. Wie kriegt man die denn dazu, dass die Illiquidität nicht als Zumutung, sondern als Vorteil sehen?
Ich glaube, wenn die möglichen Mehrwerte größer erscheinen als die Downsides. Wir sind ja super transparent. Also ich persönlich sage auch immer, auch wenn es semi-liquide ist, so ein LTIF, das soll immer ein Langfristinvestment sein, da sind wir auch als Plattform sehr transparent. Und ich glaube, die Menschen, die wir jetzt da, wie du sagst, hat uns schon sehr, sehr gut, da waren wir sehr laut, also auch für unsere Verhältnisse haben wir echt viele Kunden gewonnen. Und ich glaube, die meisten sehen halt eher das Upside und wollen auch langfristig dabei sein, sodass die Illiquidität gar kein so großes Thema ist. Zumal wir auch ohnehin, also wir haben Lockup auch bei dem Produkt. Das heißt, du kannst auch gar nicht raus. Also wir wissen es auch noch nicht, was passiert, wenn der abläuft. Aber ich glaube, dass wir da so transparent waren, dass wir da kein Risiko raus haben.
Robin, du hast mal gesagt, du erwartest, dass digitale Sekundärmärkte, Private Markets eines Tages auch liquider machen. Aber da wollte ich nochmal nachfragen, da liegt für mich ein Widerspruch ja auch im eigenen Geschäft, oder? Also wenn das Zeug liquider wird, schrumpft doch die Illiquiditätsprämie. Also genau der Grund, warum man es verkauft. Liegt man da nicht auf dem Ast, auf dem die eigene Story basiert, oder?
Das stimmt. Also da ist schon recht, das ist ein guter Punkt. Also gerade das Thema Illiquiditätsprämie, wenn du, da hatte ich witzigerweise, bevor du bei uns vorbeigekommen bist, auch einen Termin zu dem Thema Evergreen VS, also versus einem Closed-Ended Fund. Und du sagst immer, ja, ein Evergreen hat ja einfach durch das, dass du eine Liquidität in dem Fonds hast, hast du weniger Rendite, einen sogenannten Cash-Drag im Vergleich zu einem Closed-Ended Fonds, der halt langfristig investiert ist. Aber du bist halt bei einem Evergreen, wenn es eine gute Plattform ist, mit der du arbeitest, worauf wir Wert legen, bist halt auch voll investiert ab Tag 1. Weil bei einem Closed-Ended Fonds dauert es ja ein bisschen. Wenn ich da jetzt jeweils 10.000 Euro investiere, bin ich beim Closed-Ended sofort drin. Zwar nicht nur Private Markets, aber sofort investiert. Und bei dem Closed-Ended habe ich ja erstmal 30%, dann irgendwie nochmal 30% über die Kapitalabrufe. Das heißt, da mitigiert das System mal ein bisschen. Aber davon losgelöst, bin ich schon bei dir. Wenn du über einen Fonds zu viel Liquidität bietest, dann hast du keine Liquiditätsprämie mehr. Das heißt, es muss eher eine funktionierende Plattform davor sein. Also so eine Börse, die die Fonds wiederum tradet. Wir sind da, also wir haben sowas auch, dass wir matchen können, also Käufe und Verkäufe, wir werben aber nicht damit. Also ich glaube, die Zukunft wird schon so gehen, dass du die Anteile tauschen kannst. Ich finde, du sollst aber als Plattform nicht so aggressiv dafür werben. Also wir sagen immer, es ist ein illiquides Investment, du hast die und die Lockups, du hast die und die Noticings und die Gatings, weil es halt einfach so gebaut ist, ist ja das Feature, also wie du es gesagt hast, das muss ja so sein. Aber technisch geht es schon, dass du die Sachen halt so liquide machst, wie jetzt irgendwie ein ETF hin und her traden.
Robin, du hast unbegrenzt Budget und dürftest ja ein Werbegesicht aussuchen, also wie Luciano oder Brad Pitt bei Trade Republic. Wer macht für Nao Werbung in der Halbzeit vor dem WM-Finale?
Ja, gut, für mich so ein Larry Fink wäre sehr, sehr stark, der dafür steht. Ist wahrscheinlich nicht so öffentlichkeitswirksam wie ein Luciano. Schon jemand aus der Branche, der sich dafür stark macht.
Wir kamen ja eingangs drauf, du hast ja gesagt, das NARE-Logo auf dem Unterarm tätowieren zu lassen, wenn ihr Europas Größter werdet. Jetzt mal angenommen, du hast ja gerade Larry Fink gesagt. Hast du dir schon mal überlegt, was passiert, wenn ihr danach übernommen werdet, wenn Larry Fink euch vielleicht kauft? Also steht dann plötzlich BlackRock auf deinem Arm oder gibt es auch eine Exit-Klausel für das Tattoo?
Also ich möchte schon die Marke so beibehalten. Also egal, wie die Zukunft bei uns aussieht, also ob wir ziemlich auf Ewigkeit eigenständig sind oder mit einem großen Asset Manager, einer Bank oder was auch immer uns zusammentun, möchte ich da eigenständig bleiben.
Robin, vielen Dank für die Einblicke in die ganzen Welt der Private Markets, in das, was ihr hier aufbaut. Auf jeden Fall spannend und ich glaube, das langweilig wird es nicht.
Glaube ich auch nicht. Vielen Dank, Christoph, und bis bald.